nicht invasive Beatmung und Bauchlage.
Man darf sich da sicherlich nicht allein nur an den Werten festbeißen.
Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, das richtige Timing?
Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin. Eine Triple-Doc-Produktion.
So, guten Abend, Jan-Karl. Wie sieht's aus?
Hallo, Martin. Gut. Ist Arbeitstag erfolgreich hinter mich gebracht. Und ja, gibt eine neue Folge in unserem Intensivpodcast.
Genau.
Heute haben wir uns überlegt, sprechen wir ein bisschen über NIF oder nicht-invasive Beatmung und insbesondere nicht-invasive Beatmung in Bauchlage. Und ich glaube, das passt aktuell zu der ja noch immer stattfindenden Pandemie, in der wir uns befinden, weil wir doch vermehrt Patienten ja nicht-invasiv beatmen, die an Covid-19 erkranken und wir auch immer häufiger Patienten mit nicht-invasive Beatmung im Bauchlager bringen. Das mag sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt befremdlich anhören, der das noch nie gemacht hat. Aber ich glaube, wir können gleich mal ein paar Punkte dazu ansprechen, warum wir so eine Strategie wählen, beziehungsweise welche Vor- oder auch Nachteile das unter Umständen haben kann. Martin, warum machen wir überhaupt NIF?
Ja, wir machen NIF, weil wir im Prinzip versuchen, also primär erstmal versuchen, die Patienten vom Beatmungs-, vom Tubus fernzuhalten. Wir ermöglichen es den Leuten, dadurch viel länger wach zu sein, mit zu kommunizieren. Und im Prinzip ja, folgt, sage ich mal, die NIF-Therapie so ein bisschen auch eher der unserer physiologischen Atmung. Mhm. Wir benutzen zwei Verfahren bei uns. Wir benutzen ja das High-Flow, ein High-Flow-System und halt CPAP beziehungsweise nicht-invasives BPAP-System.
Genau. Oder einfach, ne, genau. PSV, so druckkontrollierte Beatmungsform, ne, bei der NIF, genau.
Genau. Und dann je nach Indikation, ne, man kann die High-Flow-Systeme gut benutzen, wenn die Leute eher ein Oxygenierungsproblem haben, aber das eigentlich, sag ich mal, von der Atemkraft und der Atemmechanik selber ganz gut noch schaffen. Und die BPAP-Beatmung oder die PSV-Beatmungen dann bei Patienten, die eher ein Dekarboxidierungsproblem haben und denen einfach auch die Kraft und die Atemmechanik so ein bisschen fehlt und die Unterstützung brauchen beim Atmen durch das Gerät.
Das Verfahren an sich selber nicht invasiv zu beatmen, ist ja schon relativ alt. Ne? Die primären Einsatzgebiete waren ja eigentlich früher kardiale Lungenödem oder machen wir auch immer noch, machen glaube ich die meisten Kliniken. Wir machen es bei den COPD-Patienten, wenn sie die entsprechende Dekarboxidierungsstörung haben, einfach um die Atemarbeit wegzunehmen. Und wir setzen es jetzt ja auch deutlich vermehrt ein bei den Covid-positiven Patienten. Und das war am Anfang, glaube ich, ein bisschen befremdlich, weil die Patienten ja schon, wenn sie die fulminanten Verläufe haben, eigentlich ein schweres ARDS haben oder ein ARDS haben in den entsprechenden Abstufungen, aber diese beidseitigen Infiltrate. Und wir mussten uns phasenweise auch ein bisschen Kritik anhören, ob denn das so gut ist, was wir da gerade tun.
Ja, weil auch ganz klar die Leitlinien ja sagten, ne, der Horowitz-Index unter 150 oder sogar unter 100 war ja eigentlich eine direkte Indikation zur Intubation. Und die Patienten, die wir ja oft bei uns auf die Intensivstation bekommen hatten, hatten ja einen Horowitz-Index in dieser Range. Und wir haben ja oft Patienten dann gerade die Covid-Patienten gesehen, die dann darunter noch wach und ansprechbar waren. Und darum haben wir uns primär erstmal dazu entschieden, sie an eine nicht-invasive Beatmung zu nehmen und zu versuchen, sie um die Intubation herumzubekommen.
Ja, primär jetzt aus der zweiten Welle. In der ersten Welle haben, glaube ich, alle relativ großzügig auch intubiert, weil das Krankheitsbild neu war. Ja. Weil natürlich auch unklar war, was passiert mit dieser Aerosolbildung, auch hinsichtlich von Eigenschutz. Und
jetzt, obwohl man ja sagen muss, was man gelesen hat oder was man aus dem angloamerikanischen Raum mitbekommen hat, obwohl die natürlich in viel kritischeren Situationen waren als wir. Die sind natürlich viel früher auf diese nicht-invasive Beatmungsschiene aufgestiegen, weil sie im Prinzip ja aus Mangel an Beatmungsgeräten diese Dinge probiert haben. Und da bekam man, fand ich, schon so zum Ende der ersten Welle mit, dass da positive Rückmeldungen schon kamen, was man so gelesen und gehört hatte, dass das funktionieren könnte und dass da gerade im amerikanischen Bereich auch damit auch Erfolge erzielt wurden.
Ja. Wir haben es vermehrt jetzt wirklich in der zweiten Welle so eingesetzt und jetzt auch mit Beginn oder mittendrin in der dritten Welle eigentlich ganz positive Erfahrungen damit gehabt. Jetzt sind wir primär erstmal nur bei der nicht-invasiven Beatmung. Und dann kommt ja noch, sag mal, die Sonderform der Bauchlage dazu. Ich kann ja mal so ein paar Punkte zu der Bauchlagerung sagen, für die wir es vielleicht noch nie gemacht haben und nicht kennen. Letztendlich haben wir, oder hat sich relativ lange schon rausgestellt, dass sich bei Patienten im akuten Lungenversagen, also beispielsweise durch ein ARDS, wodurch auch immer bedingt viral, Bakterien, Pilze, chemisch toxisch, wenn ich ein schweres ARDS habe, habe ich letztendlich wenn ich in Rückenlage bin, in den basalen Lungenabschnitten erhebliche Verdichtung des Lungenparenchyms. Und es bilden sich entsprechende hyaline Membranen. Es kommt zu einer Ödembildung in dem Bereich, Alveolarödem, interstitielles Ödem. Und das befindet sich natürlich vornehmlich in den basalen Lungenabschnitten, weil es einmal der Schwerkraft folgt. Und das andere ist, dass durch die zum Teil auch invasive Beatmung die unteren Lungenabschnitte letztendlich auch weniger Bewegung erfahren. Das heißt, ich habe mein Hauptteil meiner Atelektasenbildung, meiner Infiltrate im Allgemeinen in den dorsalen, basalen Abschnitten. Und wir kennen das alle noch aus dem Studium, gibt den Euler-Lilly-Strand-Reflex, der uns eigentlich ursprünglich sagt, naja, die Lungenabschnitte, die nicht mehr ventiliert werden, die sollen eigentlich auch nicht mehr durchblutet werden.
Perfundiert werden.
Genau. Und dieser Reflex setzt letztendlich bei diesem schweren ARDS oder bei so einem Lungenversagen aus. Das heißt, ich habe ein extrem hohes Schandvolumen. Das heißt, es werden Lungenareale durchblutet, die nicht mehr an der Ventilation teilnehmen. Das heißt, ich habe da eigentlich gar keinen Benefit mehr von. Das erklärt auch zum Teil neben dem Atelektasen einmal neben das Diffusionshindernis, dass der Sauerstoff dort gar nicht durch diese Hyalinmembran letztendlich durchdringen kann, dass manche Lungenabschnitte gar nicht mehr ventiliert werden, plus noch zusätzlich der Shunt, der eigentlich das Blut aus den noch gut ventilierten Arealen abzieht. Das führt da letztendlich zu, dass ich dieses schwere hypoxämische oder diese schwere Hypoxie habe. Und jetzt ist der Trick eigentlich, und das ist das eigentlich, ja, pathophysiologisch oder physiologisch finde ich eigentlich total spannend, weil es eigentlich eine relativ einfache Maßnahme ist. Man dreht den Patienten auf den Bauch und ich habe, sobald ich das tue, letztendlich eine Umkehrung all dieser Phänomene. Das heißt, ich habe die Abschnitte, die schlecht durch oder schlecht ventiliert sind, die atelektatisch verändert sind, die habe ich auf mal oben liegen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt der Schwerkraft folgend, das Blut fließt automatisch weiter in die Lungenabschnitte, die jetzt quasi unten liegen, dadurch werden sie besser durchblutet. Das heißt, ich habe eine viel höhere Sauerstoffaufnahmemöglichkeit in den Lungenabschnitten. Und gleichzeitig entlaste ich diese schwer atelektatisch veränderten infiltrativen Lungenareale, die jetzt oben liegen, indem sie weniger Druck haben und indem sie sich auch viel besser ventilieren lassen. Und letztendlich ist es ja das, was wir im klinischen Alltag sieht, wenn wir die Patienten auf den Bauch drehen. Dafür brauchen wir mittlerweile noch, ich sag mal, knapp 4 Leute. Zum Teil geht es sogar zu dritt, wenn der Patient nicht zu schwergewichtig ist und wenn man eine gute Technik hat, sind die relativ schnell gut und sicher umgelagert in Bauchlage. Und wir haben es häufig genug erlebt, dass wir Patienten haben, wirklich mit einer FiO2 von 0,75, also 75% Sauerstoff beatmet sind und innerhalb der ersten Stunde bis auf 40% runtergefahren werden können. Okay. Das, was wir erleben, ist ja, die lassen sich besser oxygenieren, die Atemarbeit wird geringer. Also letztendlich sehr, ja, sehr benefitär letztendlich. Ne? Also die haben wirklich einen großen Vorteil dadurch. Wir haben es in Bauchlage im Allgemeinen, dass wir 16 Stunden auf dem Bauch liegen und drehen sie dann wieder zurück. Und aus der Vorstellung heraus haben wir das in der zweiten Welle ja auch durchaus bei Patienten, die compliant waren, auch unter einer nicht invasiven Beatmung versucht. Also du kannst ja mal unsere Erfahrungen mal schildern, die wir gemacht haben dazu.
Also wir haben vor allen Dingen ja festgestellt, wie du schon sagst, wenn wir Patienten haben, die compliant darunter sind, die initial doch kamen, sehr luftnötig waren, wenn man sie dann mit ein bisschen Hilfe und dadurch auch noch weniger Aufwand in die Bauchlage gebracht haben, sie sich auch da, das, was du jetzt bei dem klassischen ARDS-Patienten beschrieben hast, der intubiert ist, das ähnliche Sachen haben wir auch beobachtet bei Patienten, die nicht invasiv beatmet waren. Das heißt, die Atemarbeit hat abgenommen, die periphere Sättigung wurde deutlich besser, die BGAs besserten sich im Verlauf. Der FiO2, den wir initial brauchten, konnten wir über die Zeit deutlich reduzieren. Das, was du sagst und was der entscheidende Punkt ist, ist natürlich die Compliance des Patienten. Ne? Mhm. Damit steht und fällt das. Also wenn ich einen Patienten habe, der das gut toleriert, und die Erfahrung haben wir gemacht, da fällt mir ein Beispiel, dieser junge 19-jährige Patient, den wir bei uns auf Intensiv hatten, der ein katastrophales Lungenbild hatte, wo wir uns bei Aufnahme wirklich sehr, sehr Sorgen gemacht haben, ob wir ihn nicht intubieren mussten oder sogar an die ECMO verlegen mussten, der aber ja aufgrund seines Alters sehr, sehr, sehr compliant war und im Prinzip zum Teil 18 Stunden, 19 Stunden in Bauchlage verbracht hat mit High Flow, Maske drauf, und den haben wir ohne Tubus durch diese ganze Corona-Geschichte
manövriert. Ja, den haben wir damals mit Highflow beziehungsweise auch mit einer nicht invasiven Beatmung und damit ihn persönlich gut hinbekommen. Oder wie machst du das mit Patienten, die nicht so compliant sind oder nicht so stabil sind?
Genau, unser Herangehensschema ist also zu versuchen, die in ihrem Leidensdruck ein bisschen zu mindern. Mit Dextor arbeiten wir gerne, oder mit Clonidin kann man das tun. Ich persönlich benutze lieber das Dextor als Medikament Low Dose, um sie so ein bisschen zu entspannen. Das, was wir gerne einsetzen. Was
jetzt müssen wir an der Stelle auch noch Disoprivan nennen, ne? Weil sonst haben wir nachher Schleichwerbung gemacht für ja. das Unternehmen. Also wir nehmen Dextor, Disoprivan, genau.
Ja. Oder Clonidin, okay. Genau. Ja. Clonidin, ja. Man kann, wir geben auch gern, wenn die Leute sehr, gerade am Anfang auch sehr gestresst sind und eine hohe Atemarbeit leisten müssen, MSI fraktioniert mit hinzu 2 bis 3 bis 4 bis 5 Milligramm je nach Patient.
Ja, Morphin IV, und, eigentlich ganz klassisch, genau. Ne? Klappt gut.
Und damit funktioniert das wirklich, so unsere Erfahrung, sehr, sehr gut.
Genau. Ich bin häufig gefragt worden, hat ihr nicht Angst vor Aspiration? Das ist schon ein Punkt, den darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Also es ist sicherlich eine Variante, die nicht bei allen Patienten wirklich gut funktioniert. Also ein Großteil drehen wir tatsächlich mit NIF auf dem Bauch. Es gibt die Patienten, wenn ich daran denke, dass man manchmal auch sehr adipöse Patienten hat oder die zum Beispiel am Magen voroperiert sind, irgendwo eine Gastrektomie hinter sich gebracht haben oder andere Sachen. Ich denke, da muss man das, oder glaube ich persönlich auch, dass man es nicht tun sollte, weil einfach die Gefahr darunter, dass die in Bauchlage beispielsweise aspirieren unter einer Überdruckbeatmung, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, da gibt es schon Kontraindikationen, wo man auch tatsächlich nachgucken muss und sollte. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann eher über die Intubation nachdenken, wenn man den Patienten auf den Bauch drehen möchte. Wir haben sonst häufig ja so gemacht, dass wir Magensonden gelegt haben, auch größerlumige, mit einem entsprechenden Absaugbeutel oder Vorrichtung. Bei uns, ich muss jetzt sagen, in der ganzen Zeit, wo wir die Covid-Patienten betreut haben, auch über das gesamte Jahr hinweg, haben wir keinen gehabt, der uns in Bauchlage darunter aspiriert hat.
Man muss auch dazu sagen, man darf die Patienten nicht so sedieren, dass sie ihre Schutzreflexe verlieren.
Nein, das geht nicht,
genau. Das geht nicht. Also man darf die nicht so sedieren, dass sie ihre Schutzreflexe verlieren. Darum muss man da schon auch ein Händchen dafür haben, dass man sie so, wenn man sie sedieren muss, so sediert, dass sie immer jederzeit erweckbar sind und ihre Schutzreflexe behalten. Das ist, damit steht und fällt es.
Ja. Wann ist denn aus deiner Sicht der Punkt gekommen, wo man dann trotzdem über die Intubation spricht?
Naja, das ist auch sehr, sehr individuell, finde ich, muss man das entscheiden. Man darf sich da sicherlich nicht allein nur an den Werten festbeißen, die man bei den Patienten erhebt. Wir haben es ja auch oft erlebt, dass man gerade am Anfang Fortschritte macht und dann ist man euphorisch und denkt, ach ja, der Patient hat das jetzt 2, 3 Tage gemacht und die Werte werden besser, und dann ist man am 3. oder 4. Tag und dann verschlechtern die sich. Ja. Dann muss man abwägen, wie macht man es. Ich finde, wir haben kein striktes Regime gefahren, haben nicht gesagt, wir versuchen das für 24 Stunden, wenn es nicht geht, intubieren wir, sondern wir haben das immer mit den Patienten versucht abzusprechen und für jeden Patienten individuell auch zu entscheiden. Und ich finde, das ist auch die richtige Herangehensweise. Wenn man feststellt, dass der Patient sich längerfristig nicht verbessert, dass es für ihn zusehends zu Belastung wird, in Bauchlage zu liegen, dass er einen stetigen steigenden Bedarf an sedierenden Medikamenten braucht, um das zu ertragen, dann kommt man an den
Incompliant wird, ne?
Genau. Genau. Also wir haben es ja auch leider oft erlebt, dass die Patienten im Verlauf auch deliranter leider geworden sind, auch die älteren Patienten. Dann ist der Punkt, wo man halt sagt, jetzt funktioniert das Konzept nicht.
Ja, die sind dem nicht mehr zugänglich, ne? Und ist an dem Punkt, wo man dann auch die klassische Intubation macht. Also wir mussten zum Teil auch Kritik deswegen anhören. Die war durchaus auch konstruktiv, absolut, aber es wird ja auch sehr kontrovers betrachtet. Ich habe im Nachgang, gab jetzt ein paar ganz interessante Studien. Es gab jetzt eine Meta-Analyse beziehungsweise ein Review in CritCare veröffentlicht, jetzt 2021, wo genau das mal so ein bisschen beleuchtet wurde, wo man mal geguckt hat, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, das richtige Timing zur Intubation von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Dazu gibt es noch nicht allzu viele Studien. Ich fand aber erstaunlich, dass am Ende rausgekommen ist, dass der Zeitpunkt der Intubation, jedenfalls mit den Daten, die aktuell vorliegen, wir können die Studie nachher auch schreiben wir schreiben wir die mit rein, dann kann man sich die angucken. Es gibt keinen Zeitpunkt, der einem genau sagt, da ist jetzt die Intubation im Prinzip überlegen, beziehungsweise andersrum ausgedrückt, man konnte nicht zeigen, dass die längere nicht invasive Beatmung am Ende mit einem schlechteren Outcome oder einer höheren Mortalität einhergeht. Und die Zusammenfassung oder auch die Conclusions der Autoren sind letztendlich, dass es anhand der Daten, die wir aktuell kennen, wo wir Patienten mit einer NIF-Therapie versorgen, mit Covid-19 oder auch mit Tubus, wenn das notwendig wird, der Zeitpunkt noch unklar bleibt, wann sie wirklich davon profitieren. Und bisher kann man nicht eindeutig sagen, die Intubation ist immer überlegen oder nur die nicht-invasive ist überlegen. Was aber natürlich, und das betonen Sie nochmal, was natürlich gerechtfertigt, auch den Weg einzuschlagen, vielleicht eine längere Zeit, solange das vertretbar ist, solange man, sage ich, sich mal an die Indikationen oder Kontraindikationen hält, auch ein nicht-invasives Beatmungsregime zu fahren. Weil natürlich klar ist, wenn ich tatsächlich einen Patienten nachher gar nicht intubieren muss und ich habe den mit der Zeit einfach über ein nicht-invasives Beatmungsverfahren, kann ich den nachher entlassen, spare ich erstens die Intubation und ich spare auch einen erheblichen Rattenschwanz für den Patienten. Das kennen wir alle, wenn Patienten intubiert werden. Sie sind häufig danach, also die ZIP-ZIM nimmt zu, also Critical Illness Myopathie, Polyneuropathie, Beatmungsdauer, Delir, im Zweifel Langzeitbeatmung. Also da hängt ja einiges mit dran.
Nosokomiale Pneumonien.
Genau. Das heißt, die Beatmungszeiten sind kürzer und auch die Liegedauern sind deutlich kürzer. Okay. Und ich finde, wenn man weiß, dass man den Patienten damit nicht schadet, solange man sich, sag mal, auch wirklich an die Spielregeln und dann auch an die Guidelines hält, ist das ja ein Vorgehen, was man favorisieren sollte. Und das ist letztendlich auch das, was wir bei uns machen. Ich kenne auch andere, die das so machen. Und ich glaube, mit den meisten Intensivmedizinern, mit denen wir gesprochen haben, ist schon der Trend zu sehen, dass alle deutlich später intubieren, weil sie festgestellt haben, auch diese frühe Intubation eigentlich nicht so richtig gut zum Ziel gekommen ist. Und ich glaube auch, dass diese nicht-invasive Beatmung, jetzt sind wir zwar ein bisschen weg von der Bauchlagerung, aber auch insbesondere die Bauchlagerung bei uns nochmal so einen kleinen Durchbruch gemacht hat. Also ich glaube persönlich, das kann ich jetzt nicht an Studien beweisen, das mag auch vielleicht meine persönliche Meinung sein, aber den Eindruck, den ich klinisch gemacht habe, dass wir den einen oder anderen Patienten tatsächlich vom Tubus weghalten konnten.
Was ich auch daran einfach spannend finde, ist, einen wachen Patienten in Bauchlage bringen, ist kein großer Aufwand. Ja, es ist was, was nicht viel Ressourcen kostet. Es schadet dem Patienten per se erstmal nicht so. Und wenn ich jemanden habe, der compliant ist, dem ich sage, pass mal auf, leg dich in Bauchlage. Viele Leute schlafen sowieso in Bauchlage.
Genau.
Ist das nichts, was mit einem großen logistischen Aufwand, was mit einem großen materiellen Aufwand verbunden ist und mitunter aber doch durchaus dem Patienten einen großen Benefit geben kann. Ja. Und das ist, finde ich, darf man nicht vergessen.
Ja, ich finde das Spannende ist, was du an dem Punkt, um da einmal einzuhaken, was du ja gesagt hast, auch vom Aufwand her, da gebe ich dir vollkommen recht, weil ich erlebe das immer wieder, es war heute auch so, dass tatsächlich eine Pflegekraft mit einem Patienten, der compliant mitmacht, den dreht die alleine im Bett in Bauchlage mit NIF. Ja, wo ich beim intubierten Patienten 4-5 Mann brauche vielleicht, je nachdem, wie schwergewichtig der Patient ist, habe ich die Probleme nicht bei einer nicht-invasiven Bauchlage oder Beatmung und dann Bauchlagerung. Also das ist, ich finde, ein sehr probates Mittel, wo, glaube ich, schon auch der eine oder andere erheblich von profitieren kann.
Und vielleicht müsste man da auch den Ansatz bringen, zu sagen, man macht das nicht nur bei den Patienten auf Intensivstationen, sondern bietet das den Patienten, die mit Covid auf den Normalstationen liegen, schon an und sagt, passt mal auf, zumindest 3 Stunden, 4 Stunden am Tag oder zur Nacht legt ihr euch in Bauchlage und versucht das so zu machen.
Na, ich glaube tatsächlich, da gebe ich dir recht, ich glaube, dass das, was wir jetzt was wir in Covid-19 erleben oder alle erlebt haben, vielleicht auch zu einer Art Umdenken führt oder zu einer Weiterentwicklung solcher Therapiestrategien führt, dass man auch tatsächlich die Patienten mit der Pneumonie einfach viel häufiger mal in Bauchlage bringt.
Ja. Ja,
oder einfach, weil die Patienten davon profitieren, weil das Ventilations-Perfusions-Mismatch letztendlich damit aufhört, weil ich diese Atelektase viel besser geknackt kriege durch eine Beatmung oder einfach durch einen Lagewechsel. Also ich glaube schon, dass das eine Veränderung bringen wird. Und auch diese Scheu, dieses, oh Gott, der muss auf den Bauch gedreht werden, das ist ja gefährlich und hoffentlich klappt das alles. Das ist ja, wenn ich das auch noch zu einem Jahr vergleiche, mittlerweile was völlig Normales geworden.
Ja.
Und das teilweise völlig autark, dass das sehr routiniert, sehr ruhig, völlig unproblematisch abläuft, ohne große Schwierigkeiten.
Wollte ich gerade sagen, wenn ich sehe, wie routiniert wir, also unser Team mittlerweile daran ist, egal mit welcher Schicht man zusammenarbeitet, und sei es in der Nacht, wo man ja notorisch unterbesetzt ist, auch in der Pflege, dass mittlerweile mit so einer Ruhe und sei der, hat der Patient ein BMI von über 40 oder von 35, das spielt mittlerweile in der Routine keine Rolle mehr.
Ja.
Worum es uns ja jetzt auch im Prinzip geht, sind die wachen, compliant Patienten, bei denen das ja viel einfacher ist zu sagen, wir helfen ihnen und wir drehen sie einmal in Bauchlage und wir versuchen mal, ob das nicht besser wird oder nicht.
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, wir haben das meiste dazu gesagt, ne?
Ja.
Oder fällt Ihnen noch was ein?
Nee, ich würde einfach nur die Message rausgeben, versucht es mal bei euch. Ne? Versucht es, wenn ihr einen Patienten habt, der wach und compliant ist, der so an der Grenze ist, müsste er nicht intubiert werden, aber ihr das Gefühl habt, naja, ich möchte ihm vielleicht auch noch eine Chance geben, wir versuchen es mal, um den Tubus herumzukommen, gebt ihm eine Chance, legt ihn mal in Bauchlage, macht ihm einen Highflow drauf oder nimmt die NIF-Maske und versucht es mal. Es kostet wenig Ressourcen, überwacht werden die Patienten eh. Und dann schau dir mal, vielleicht kommt der ein oder andere Patient dann auch um den Tubus herum. Ja.
Das stimmt. Ich glaube, das waren gute Schlussworte.
Ja.
Wenn euch die Folge gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr könnt uns das schreiben. Gerne auch die Anmerkungen dazu. Die Quellenangaben werden wir wie immer in den Shownotes mit angeben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß Martin. Gemacht.
Wie immer. Bis denn.
Bis dann.
Tschö.
Tschö.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst, eine Triple-Doc-Produktion. Die dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information, der Unterhaltung und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Podcast erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität und Richtigkeit der dargebotenen Informationen garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls eine fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt Ihres Vertrauens. Triple Doc und die Künstler übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben. Beachten Sie auch die Hinweise in den Shownotes und auf unserer Website.